What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
3 Tage sind rum bei der Vuelta España und während in Deutschland der Regenguss wieder eingesetzt hat, kämpft man in Spanien mit Hitze. Die heißesten Radsporttage des Jahres stehen an. Schadet manchen Sportlern ein bisschen, manche scheinen sich trotzdem relativ wohl zu fühlen. Zum Beispiel einer, den man schon fast abgeschrieben hatte. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge. What's up? Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet heute wieder beide Kollegen. Jonas Bayer ist auch wieder mit im Boot. Servus Jonas.
Grüße. Nicht zu verwechseln. Ich war heute nicht in der Ausreißergruppe der Huelta-Etappe.
Und Thomas Gerlich natürlich auch.
Ich grüße euch. Herr Jonas, du bist ausgerissen zurück aus dem Urlaub. Wie war's?
Es war ein Traum natürlich. Es war ein Trainingslager, du hast ja gesehen, ich war gut drauf in der Ausreißergruppe, jeden Tag
Rad gefahren. Bist viel Rad gefahren, E-Mountainbike habe ich gehört, zum Restaurant und wieder zurück.
Hauptsächlich mit dem E-Bike zum Restaurant und zurück. Ja.
Stark. Ja. Ja, Bergi, ich kann sehr gut nachvollziehen, wie es dir gerade ging in der Anmoderation. Du hast die Kurve gerade noch bekommen, aber ich kenne das, wenn man das anfängt und dann von einem zum nächsten und dann ist man schon kurz davor, in der Anmoderation eigentlich einen 5-Minuten-Monolog zu halten und die ganze Etappe und die halbe Rundfahrt zusammenzufassen. Aber du hast es gerade noch geschafft. Jonas hätte es fast weitergemacht mit seinem Namensvetter heute, aber ja, dann mache ich an der Stelle auch gleich weiter. Ich habe mir schon so viele Sprüche und alles Mögliche vorbereitet für den Fall, dass Radprofi Bayer heute vielleicht gewinnt. Naja, muss mir alles noch aufheben. Ich habe einiges auf Lager für den Tag, wenn er irgendwann kommen wird. Das wird groß.
Ich sehe hinter dir ist eine große Pinnwand mit Ideen, Fäden, die...
Mindmap.
Ja, eine Mindmap das. Wurde gestaltet. Mhm. Von Idee zu Idee, von Gedankensprung zu Gedankensprung.
Ja. Wenn Tobias Bayer irgendwann gewinnt, wird es nur noch heißen, who the fuck is Jonas?
Wir werden ihn auf jeden Fall versuchen, hier reinzuschmuggeln und Jonas langsam rauszudrücken.
Ja, Jonas, bitte, das nächste Mal, wenn du im Urlaub bist, mach das wie vernünftige Leute, wenn sie Urlaub haben, kümmere dich um eine Vertretung.
Ja, ich habe ja...
Jetzt wäre es so naheliegend gewesen, aber du bist einfach weg und schickst ein Foto vom Essen und vom Wein und sagst, ja, tschö, kann heute nicht.
Ja, ich habe ja, wir haben ja schon mal versucht, dass wir Paul Martens hier im Podcast hatten, da habe ich ja schon meinen Rücktritt angeboten, wenn Paul Martens dazu stoßen würde. Mal sehen. Vielleicht Tobias Bayer. Der Name wäre nicht so weit weg. Also.
Wir müssten es auf jeden Fall auf unserer Internetseite nicht so viel ändern. Wir müssen einfach nur den Vornamen austauschen. Das wäre auf jeden Fall gut, wenn du das so machst.
Ja, das wäre eine gute Idee. Ich gehe mal in mich und schau mal, ob ich da was organisieren kann.
Okay, haben wir jetzt schon alle Hörer verloren, die nicht die heutige Etappe irgendwie verfolgt haben? Wahrscheinlich ja. Sie werden sich denken, warum reden Sie über einen, der auf Platz 40 heute ins Ziel gefahren ist?
Ja gut, weil der halt in der Ausreißergruppe war. Aber wir können natürlich auch mit was ganz anderem anfangen und gar nicht über die Vuelta sprechen, sondern noch über das, was davor passiert ist, um noch mehr Verwirrung reinzubringen. Vielleicht ist das die beste Idee. Polen-Rundfahrt war ja noch.
Super.
Doch noch. Und Joao Almeida hat nochmal einen Tritt ins Gesicht, würde ich sagen, für Patrick Lefebvre gegeben. Einfach mal gewonnen. Sehr souverän.
Ich muss jetzt aufpassen, weil ich sage, weil ich fast geneigt bin zu sagen, Lefebvre verdient auch mal einen Tritt ins Gesicht. Aber so einen
nur metaphorisch.
Genau, ich spreche in Bildern, ihr wisst Bescheid. Ja, ist gut gefahren.
Ja, der hat super, also super stark gefahren, ein super Antritt auch, den er jetzt endlich mal wieder zeigen konnte. Und ich glaube, es war sogar sein erster World Tour-Erfolg, den er da gelandet hat. Und er war schon auf beeindruckende Art und Weise, weil es nicht das stärkste Starterfeld, auch weil natürlich viele Olympiateilnehmer mit dabei waren, er auch, aber hat er gut gemacht und ist sicher auch gut für ihn und Bahrain, die werden sich die Hände reiben.
Also wenn man nur auf die Zahlen schaut, dann war es eine ziemlich starke Rundfahrt, zweimal Erster, einmal Zweiter, einmal Vierter auf den Etappen. Zweiter ist er beim Zeitfahren geworden, musste sich auch nur Rémi Cavagnard geschlagen geben. Etappe 2, das war ja die mit der Bergankunft, wo er sich im Endeffekt das Führungstrikot geholt hat und dann nicht mehr abgegeben hat. Es ist, ja, der beste Fahrer auf der Rundfahrt gewesen. Tatsächlich wollte ich auch mal nochmal schauen. Sein letzter Sieg, es war auf jeden Fall der erste seit über einem Jahr, glaube ich. Ja, und wann er davor das letzte Mal gewonnen hat, liegt auf jeden Fall eine Weile zurück.
Ja, aber tatsächlich auf World Tour-Ebene 4-mal war er Zweiter beim Giro. In den letzten beiden Jahren war er 4-mal Zweiter auf Etappen. zweimal Dritter, auch beim Giro letztes Jahr. Aber er sonst?
Ich bin bei Pro Cycling Stats jetzt schon im Jahr 2018 angekommen.
Nee, er hatte, es ist
und
tatsächlich
finde keinen
erster,
Sieg.
Erster
Lüttich Bastogne, Lüttich U23. Im Jahr 2018. Sein letzter Rennsieg gewesen. Hat sich ein paar Mal hier irgendwo das weiße Trikot geholt, aber ja, dann war es doch noch ein bisschen mehr als ein Jahr. Angekommen, könnte man vielleicht sagen, oder? Also jemand, der schon so stark gefahren ist, der, ich weiß nicht, wie viele Tage beim Giro letztes Jahr das Führungstrikot getragen hat, ich glaube um die 15 oder 16 oder so. Ja.
Ihr habt es ja letzte Woche auch schon angeordnet, den Transfer zu Bahrain. Also es ist einfach auch ein super Transfer. Man weiß noch nicht, wie gut er wirklich wird, aber wenn er noch einen großen Sprung macht, dann hat den UAE eh schon unter Vertrag und dann besser kann es nicht laufen. Und ich glaube, so ein 5-Jahres-Vertrag hilft ihnen einfach. Die können jetzt mal schauen, wo es hingehen kann mit ihm und worst case ist er ein herausragender Helfer.
Und er ist gerade erst 23 Jahre geworden. Spricht jetzt nicht dafür, dass er schon seinen Zenit erreicht hat.
Andere Jungspund, Tour of Denmark, eigentlich jetzt eher mal eine kleinere Rundfahrt, muss man sagen. Aber Remco Evenepoel ist zurück und hat mal wieder eine seiner Solo-Attacken gesetzt, hat angegriffen und hat die Gruppe überrundet. Und da kam es zu einer lustigen Situation. Und ich glaube, das ist eine unserer wunderbaren Kategorien, in die das einzuordnen ist.
Ausreißer und Ausrutscher.
Remco Evenepoel fährt vorbei an Shane Archibald, der sowieso eigentlich ein Typ ist, dem man auf Instagram auf jeden Fall mal folgen muss, weil er The Kiwi Flying Mullet da heißt auf Instagram. Ist auch egal, er überrundet ihn und der fährt vorbei und er gibt ihm richtig die Faust und feuert ihn nochmal an. Also grandioses Bild.
Überhaupt einfach das Peloton, also er hat ja nicht jetzt hier das letzte Gruppetto überholt, sondern er hat im Endeffekt doch einfach das Peloton überrundet.
Genau, ja.
Also es war einfach ein sehr, sehr stabiler Vorsprung, den er da hatte auf der Etappe. Das war schon crazy. Ich glaube, am Ende 1,30 oder so hat er im Ziel dann Vorsprung allein schon auf dem zweiten gehabt. Ja, auf Platz 21 waren es schon 12 Minuten. Nicht so schlecht.
Ich habe mich jetzt auch nicht mit dem Profil auseinandergesetzt, aber es kann nicht die längste Runde gewesen sein, wenn er die überrundet hat. Also war keine 30-Kilometer-Runde oder sowas.
Ich glaube, 5 der letzten 6 Rundfahrten, bei denen Remco am Start war, hat er gewonnen. Oder 6 von 7, eins von beiden.
Ja, ich habe irgendwo auch noch, also dass er ein super Fahrer ist, eh klar, aber ich habe auch irgendwo noch gelesen, dass er immer, wenn er im Führungstrikot war, hat er es am Ende auch gewonnen, so Rundfahrten. Also, das wird sich auch wahrscheinlich so beibehalten. Er profitiert einfach davon, dass er ein super Zeitfahrer ist und ja, ich glaube, man kann gar nicht mehr sagen, dass sie ihn unterschätzen, sondern er ist einfach super stark und dann ist, glaube ich, bei so einer Tour auf Dänemark, wenn sie sich dann nicht hinten alle einig sind und dann sind die Fahrer einfach auch wahrscheinlich nicht stark genug, um ihn dann wirklich zurückholen zu können.
Absolut, ja, gerade bei Dänemark, das muss man natürlich auch noch dazu einordnen. Das war jetzt natürlich auch die, also wirklich nicht das allerbeste, die allerbeste Aufstellung, die da gefahren ist, sagen wir es mal so. Also das beste Feld. Beim Zeitfahren hat er dann immer noch Søren-Krogh Andersen geschlagen. Aber ja, insgesamt war es für ihn, glaube ich, mal wichtig, einfach wieder Erfolge zu feiern. Was ich nicht ganz verstanden habe, habt ihr seine Jubelgeste gesehen nach dem Etappensieg? Hier einmal auch den Finger auf die Lippen hat er auch gemacht. Also das, was er schon, und dann auch auf seinen Helm gezeigt. Also Finger auf die Lippen hat er schon bei, war es Mohoric? Nee, der bei der Tour d'Italia gewonnen
Mohoric,
hat.
Ja, Mohoric, ja.
War es doch Mohoric? Es ist die Frage, ob das eine Anlehnung daran ist, an diese Armstrong-Jubelgeste. Das ist immer die Frage, ganz ehrlich, ich glaube, da war Remco noch nicht mal geboren, als Lance Armstrong diese Jubelgeste ausgefeiert hat. Aber er müsste es mittlerweile wissen, spätestens seit
nur ja, kurze Korrektur. Es ging nicht nur um diesen Finger, quasi das leise Sein, sondern dann auch eben um diese Omerta-Geste danach. Also es ist nicht nur dieses leise Sein, sondern noch die zweite Bewegung hinterher ist vor allem die Verbindung zur Armstrong-Zeit geschafft hat. Ja. Es kann auch sein, dass er viel Kritik in Belgien bekommt, ehrlicherweise.
Ja. Ich kann bei Remco, würde ich jetzt auch gar nicht sagen, dass er Armstrong-Jubel hier nachmacht, aber mich würde es interessieren, wurde ja viel kritisiert, weil da habe ich wenig mitbekommen. Also warum sieht sich der 21-Jährige genötigt, hier Finger auf die Lippen und ein Finger auf den Kopf und so weiter zu zeigen? Das habe ich selber tatsächlich noch nichts dazu rausgefunden. Ist jetzt keiner, der da jetzt krass durch den Kakao gezogen wurde oder keine Ahnung. Die erste Rundfahrt, die er nicht gewonnen hat, war der Giro, okay. Fand ich schon auch ein bisschen auffällig. Irgendwas scheint ihn da beschäftigt zu haben. Vielleicht ist der Sieg da jetzt ein bisschen wieder ein Löser für ihn. Kann man es ja nur hoffen.
noch einen Ausreißer haben wir, Lukas. Ich weiß, du hast einen mitgebracht für unsere Kategorie.
Ja, und der hat dann aber dann schon mit der Vuelta zu tun. Also da müssten wir jetzt quasi mit allen anderen Rennen dann schon abschließen und Richtung Vuelta gehen.
Die ziehen wir vor. Die ziehen wir vor, Lukas, dein Ausreißer.
Ja, lass uns das auch tun. Also sind wir ehrlich, ich habe zu Dänemark-Rundfahrt auch nichts mehr zu sagen.
Nee, das war die Besprechung der Dänemark-Rundfahrt.
So.
Nein, ich glaube, wir tun auch nicht schlecht, wenn wir Richtung Vuelta kommen. Und da war ein Ausreißer heute nach der dritten Etappe. Ich glaube, das kann man schon mal vorwegnehmen. Primoz Roglic hat sein rotes Trikot verloren. Auch sicherlich nicht ganz unabsichtlich. Aber das war nämlich dann genau dieser herrliche Moment, als man Grisha Niermann danach im Eurosport-Interview oder bei GCN, je nachdem, weiß ich nicht mehr genau welcher, wahrscheinlich war es GCN. Sie hatten ihn auf jeden Fall zu Gast, fragen ihn, ja, wie er heute den Tag einschätzt, wie es gelaufen ist. Und er so, zum Glück sind wir endlich dieses rote Trikot los. Und das mal von einem sportlichen, sportlichen Leiter zu hören, endlich sind wir das Führungstrikot los, war einfach so ein herrlicher Moment. Man kann es natürlich verstehen, die wollen jetzt nicht die nächsten Wochen und vor allem nicht die nächsten Tage, die nächsten Wochen wahrscheinlich dann schon, aber die nächsten Tage wollen sie einfach hier nicht die ganze Zeit Führungsarbeit machen. Und das hat sich halt durch das Zeitfahren jetzt so ergeben, dass Roglic da gleich in das rote Trikot gefahren ist. Aber es ist erstmal natürlich ein bisschen eine Erleichterung, gerade bei den warmen Temperaturen, die in Spanien herrschen, dass man eben nicht die ganze Zeit da von der Spitze fahren muss.
Dazu kommt noch, dass er keine Interviews mehr gibt oder geben wollte nach dem Rennen, weil es ja doch immer sehr, sehr viel Zeit kostet. Also diese Media-Sessions für die Führenden, die ziehen sich ja doch immer eine halbe, dreiviertel Stunde hin und das hatten sie schon abgesagt, dass er das die nächsten Tage nicht macht. Und ich glaube, das hängt auch mit den Temperaturen zusammen, Lukas, die du schon gesagt hast, weil da ist, glaube ich, eine dreiviertel Stunde früher abkühlen einfach Gold wert.
Auch duschen und alles, was du dann machen musst, also Regeneration, dann
40 Liter Wasser trinken.
Ja, das ist das, also ohne Scheiß, das darf man nicht vergessen, wenn man sich überlegt, wie Pogacar bei der Tour da 14 Mal nach jeder Etappe aufs Podium ist und bei jeder Flachetappe, und jetzt kommen ja erstmal ein paar Flachetappen auch bei der Vuelta. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man da irgendwann jetzt nicht mehr so zwingend Bock drauf hat. Klar ist das schön, hier das Führungstrikot zu zeigen, aber dieses Prozedere dauert einfach ein bisschen. Aber beruhigt euch, ich kann euch auch einfach den wahren Grund nennen, warum sie froh sind. Also es ist ja bei der Vuelta jedes Jahr, Bergi, du hast heute gefragt, warum die Vuelta die ja nur drittattraktivste Rundfahrt ist oder warum es dir subjektiv zumindest so geht.
Die drittattraktivste, es ist ganz, ganz weit unten. Also da ist jede kleine Ein-Wochen-Rundfahrt ist noch vor der Vuelta. Ich finde die Vuelta sehr, sehr unattraktiv, aber ich komme gleich zu meinem Hate.
Ja, ich darf mich doch, lass mich nochmal aussprechen. Ich habe dir vorhin auch schon gesagt, woran das liegt. Tour de France, die Tour, das gelbe Trikot, diese Geschichte, diese Historie, du hast den Giro d'Italia, irgendwie gutes Essen, guten Kaffee, die schönsten Wertungstrikots meiner Meinung nach. Und was muss Primoz Roglic da machen? Gelbes Rad, rotes Trikot, rotes Lenkerband, wer will denn damit rumfahren? Also als Grisha Niemann wäre ich auch schon jeden Tag verrückt geworden, wenn der Kerl hier mit seinem roten Lenkerband an mir vorbeifährt, keine Ahnung, safe hat das auch wieder irgendwelche Sponsorengründe oder was weiß ich nicht alles. Und diese Gelb-Schwarz-Rot-Kombi, komplette Katastrophe. Also dieses rote Lenkerband, versteht kein Mensch. Und deswegen kann ich absolut gut nachvollziehen, dass er sagt, Gott sei Dank ist mir das losgeworden, morgen schön wieder schwarzes Lenkerband, alles okay. Wenn sie jetzt noch keine blauen Reifen dran machen, kann Primoz da endlich wieder ganz entspannt durch Spanien fahren.
Nichts, aber man muss sagen, stell dir vor, sie hätten jetzt noch einen Bianchi.
Ja, das stimmt. Das war ja, aber das ist doch jedes Jahr, und dann hat man irgendwann, dann hat er teilweise auch das grüne Trikot gehabt und dann diese Weste und alles, also bei der Vuelta, das sind einfach die absurdesten Farbkombinationen. Also dieses rote Trikot, muss man auch einfach sagen, das passt zu den wenigsten Fahrrädern, passt das gut. Gelb kannst du immer irgendwie, das kriegt man immer irgendwie hin, dass das gut aussieht. Ganz ehrlich, das Giro-Trikot, Bernal, schön braun gebrannt, rosa Trikot, überragend. Das würde wahrscheinlich auch den meisten stehen, aber bei der Vuelta, ich denke es mir jedes Mal, nee, also optisch ist das auf jeden Fall nichts.
Ja, mein Hauptgrund, warum ich bei der Vuelta einfach irgendwie nicht so richtig warm werde, sind tatsächlich die Bilder. Ich denke mir jedes Mal, das hat doch, also wie kann man gerade bei der Tour so geile Bilder gesehen haben? Und dann schalte ich die Vuelta an und irgendwas stört mich die ganze Zeit, während ich schaue. Und jetzt heute ist es mir mal wirklich bewusst aufgefallen, an wie hässlichen Feldern die dann halt einfach da in Spanien vorbeifahren. Klar, es ist natürlich ultra warm, das heißt, die Gräser sind alle ausgetrocknet oder schon abgeerntet. Das heißt, es sieht einfach aus wie so richtige Graswüstensteppen, durch die sie da in Spanien fahren. Und es macht einfach nichts für die Fernsehzuschauer her. Man hat sonst immer das Gefühl, man ist im Urlaub, wenn man Radsport schaut, kriegt da schönste Einblicke. Aber bei der Vuelta kommt dieses Gefühl so überhaupt nicht auf. Und deswegen für mich die Vuelta einfach eine Enttäuschung.
Ja, also schmackhaft machst du es einem jetzt gerade nicht, das gebe ich zu, so wie du dich darüber äußerst. Aber ja, ich kann es nachvollziehen. Ja, Tour de France, Sommerurlaub, Frankreich, das passt schon irgendwie zusammen. Beim Giro ist es entweder schön oder die Welt geht unter und man fährt am Schnee vorbei und man denkt sich, eigentlich will man da nicht hin, aber eigentlich ist es auch geil. Ja.
Ich habe jetzt noch nicht die so Etappen über die volle Distanz bisher sehen können, aber
werden auch nicht angeboten, glaube ich. Ich glaube, ja, dass das Rennen immer erst bei nach 100 Kilometern einsteigt.
Ja, okay.
Aktuell noch.
Muss ich mich mal informieren, aber ist auch egal. Aber früher war es auf jeden Fall immer ein Problem bei der Vuelta, dass sie sehr viel Autobahn gefahren sind. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt immer noch machen. Das ist natürlich schon ein Vorteil der Tour, dass sie so ein Riesending auch in dem Land sind, also in Frankreich, dass sie auch die schönen Straßen fahren können. Das ist immer gar nicht so einfach, glaube ich, auch für Organisatoren, die schönen Straßen, über, also dass man da fahren darf. Sondern bei der Vuelta, die war hauptsächlich dafür bekannt, viel Autobahn auch abzufahren.
Ja, wollen wir es einmal von vorne aufrollen. Drei Etappen hatten wir bisher. Ich glaube, das Zeitfahren ist schnell erzählt. Roglic hat es gewonnen, war der Stärkste. Es war jetzt auch kein allzu langes Zeitfahren. Ich glaube, nur 7 Kilometer oder so.
Dafür, dass es nicht allzu lang war, haben aber einige schon ein bisschen viel Zeit verloren, würde ich sagen.
Das habe ich mir auch gedacht. Also, wie man auf so einem kurzen Zeitfahren schon so viel verlieren kann, absolut. Aber gut, das sind jetzt am Ende auch die 10 Sekunden hin oder her oder 15. Yukati 30 Sekunden, das war wahrscheinlich der mit am meisten da verloren hat, will ich mal behaupten.
Nee, da musste ich richtig lachen. Ich hatte nämlich noch euren Podcast in dem Moment oder bevor ich die Ergebnisliste mir angeschaut hatte, hatte ich euren Podcast noch im Ohr. Ihr habt ja beide Landa nach oben. Ich bin ja auch ein riesiger Landa-Fan und schaue mir die Ergebnisliste an und Landa verliert 45 Sekunden auf diesem kurzen Zeitfahren direkt am Anfang.
Das ist böse.
Ja,
also aber es gab, war heute gut, glaube ich, oder?
Heute war gut, das ja, noch, genau.
Ja, aber sind wir ehrlich, also diese Zeitabstände, böser wird es dann, das 30 Kilometer Zeitfahren hinten raus. Aber da kommen noch ein paar Bergankünfte davor, die das Klassement da in Ordnung bringen werden. Aber ansonsten würde ich mal sagen, das Zeitfahren einigermaßen erwartbar. Also für mich gab es da eigentlich keine großen Überraschungen.
Ja, ich muss mich ein bisschen korrigieren. Ich habe ja vergangene Folge meinen großen Case für Landa gemacht und habe ihn auch als besseren Zeitfahrer als Yukathi bezeichnet. Ich bin dann nochmal ein bisschen tiefer in die Recherche gegangen. Ja, er hat schon oft bessere Zeitfahren als Yukathi gezeigt, auch deutlich bessere, aber dann war es meistens hügelig. Also auf der Flachen hat Landa oft noch mehr Probleme als Yukathi beim Zeitfahren. Das ist wirklich erstaunlich zu sehen. Habe ich dann so in den letzten Jahren so ein bisschen nachverfolgt, wie er in Zeitfahren war, in denen auch Yukathi mit dabei war. Und auch wenn es richtig flach ist, dann ist er sogar meistens noch dahinter. Also es muss so ein bisschen wellig oder ansteigend sein, dann ist er besser.
Es war aber nicht flach. Das hat mich eben auch gewundert. Also es ging erstmal, die ersten 2,5 Kilometer waren bergauf. Es waren jetzt nur 3,4%, da war noch eine kleine Zwischenabfahrt
ja,
dabei.
Aber
es war eigentlich...
Das meine ich nicht mit... Also das hätte
aber
ich
also das Zeitfahren, also ganz ehrlich, wenn du 7 Kilometer eh nur hast, davon waren 2 oder 3 Kilometer flach. Das war eine Abfahrt, die Roglic auch schnell gefahren ist, also der hat auch ein paar Risiken genommen. Das war für mich eher die Frage, weil es schon für die 7 Kilometer war es gut technisch. Da habe ich mich eher gefragt, wie viele Fahrer auf der ersten Etappe schon da voll da sind oder vielleicht nochmal ein bisschen vorsichtiger fahren, weil du hast auf den 7 Kilometern 38 Kurven ungefähr gehabt, plus eine schon einigermaßen technische Abfahrt und es ging am Anfang bergauf. Also es war jetzt kein 7 Kilometer flach dahin brettern Zeitfahren.
Das
also
nicht, aber es war ja jetzt auch nicht so, dass das jetzt die mega, mega steilen und abwechslungsreichen Passagen drin hatte. Das meinte ich jetzt damit.
Ja,
man konnte mehr rollen. Aber er ist dann halt, wenn man sich dann anschaut, das Ergebnis, dann ist er halt eine Sekunde vor Patrick Gamper angekommen und jetzt, no offense, Patrick Gamper, aber ich vermute, für den war das jetzt erstmal gar nicht so wichtig, ob er jetzt da 40 Sekunden oder 45 kassiert.
Jetzt fällt mir aber auch wieder ein, was bei Landa eigentlich das Problem war. Scheiße, ich habe es immer noch nicht irgendwie rausfinden können, was da los war. Aber Landa ist, glaube ich, 4 oder 5 Sekunden vor seinem Start erst an der Startrampe angekommen. Also da gab es irgendwelche Probleme, dass der entweder nicht wusste, da gab es irgendwelche Probleme im organisatorischen Ablauf. Weil der kam wirklich, der kam oben an und ist ungefähr gestartet. Der hätte beinahe seinen Start verpasst. Ich habe jetzt auf Twitter hier so ein paar Gags oder ein paar Gerüchte oder so gelesen, aber irgendwas war da nicht in Ordnung. Weiß nicht, ob es er selber war, ob es das Team war, ob es der Veranstalter war. Aber ich würde mal gerade bei Landa den Zeitrückstand auch ein bisschen unter diesem Kontext betrachten.
Und was war bei Egan Bernal falsch?
Mein Gott, Egan Bernal ist auch nicht der beste Zeitfahrer.
Nein, das ist richtig. Aber der war...
Da kann das Cycling Magazine meinen, er ist fast so gut wie Roglic, aber... Das würde ich anders sehen.
Die Prognose sah anders aus. Aramburu hat mich noch überrascht. Platz 2. Hätte ich ihm nicht so zugetraut. So ein super Zeitfahren. Ja, und dann gab es noch ein paar gute Fahrer. De Kornik hat wieder 2 Leute in die Top 10 bekommen. Das ist, glaube ich, immer zu erwarten. Das müsste man mal rausfinden, ob es jemals in der World Tour ein Zeitfahren gab, in dem De Kornik Quickstep nicht 2 Fahrer unter den Top 10 hat. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen. Jetzt sind es, wer war dieses Mal? Josef Czerny und Andrea Bagioli, also auch nicht jetzt die bekanntesten Jungs von denen. Aber die Zeitfahren ist irgendwie gar kein Problem für die.
Aramburu ist stark gefahren. Das würde ich mal sagen, fällt unter die klassische Kategorie. Irgendein Spanier gibt am ersten Tag direkt schon mal alles, um irgendwie sich vielleicht das Führungstrikot zu holen. Also gerade bei so einem 7 Kilometer, bisschen bergauf, bisschen Abfahrt dabei. Aramburu ist ein guter Abfahrer. Astana ist da eh immer wild unterwegs in Sachen, die auch bergab gehen. Insofern war das, glaube ich, einer der Spanier, der darauf schielt, ha, vielleicht macht Roglic noch ein bisschen Piano und ich kann mir für 2 Tage das Führungstrikot holen. Wurde nichts draus. Dann, 2. Etappe, oder? Der erste Sprint. Und es gab 1,5 Kilometer geradeaus auf sehr breiten Straßen. Also es war wirklich ein klassischer Sprint-Sprint.
Thomas, du sagst es, sehr, sehr lange Zielgerade. Sehr gerade, aber wir hatten auch vorher schon einige Stürze leider zu verzeichnen bei der Etappe. Die Bora-Jungs hat es richtig schwer erwischt, oder es ist richtig schwer, aber die waren da mittendrin in diesen Stürzen und man hat es dann aus der Helikopterperspektive gesehen. Es war einfach sehr, sehr eng. Es war jetzt, ich glaube, man kann fast niemanden herauskristallisieren, der da Schuld hatte, aber es war einfach so ein bisschen im Feld Bewegung und dann hat es einen erwischt, wahrscheinlich ans Hinterrad gekommen und dann gestürzt. Ich glaube, Patrick Gamper und Meus war fast am schwersten erwischt von denen.
Schachmann da auch noch mitgefallen, also gefühlt lag halb Bora am Boden.
Das kann natürlich immer sein, also wenn im Feld die Teams fahren einfach sehr nah beieinander, also gerade jetzt gegen Ende von so einer Etappe oder umso mehr man zum Ziel kommt und wenn dann einer stürzt, kann es einfach sein, dass sehr, sehr viele dann vor einem Team stürzen.
Ja, es war im Endeffekt ja auch die frühe Sprintvorbereitung. Ich glaube, es war so 4,5 Kilometer vor dem Ziel. Würde es jetzt auch als klassischen Rennunfall verbuchen. Das war jetzt nicht, dass da irgendwas zu eng war oder irgendjemand einen kapitalen Fehler gemacht hat. Das passiert dann einfach immer wieder. Ja, 4,5 Kilometer vor dem Ziel. Bitter war es vor allem, dass da natürlich noch nicht die 3-Kilometer-Marke erreicht waren. Das heißt, ein paar Leute haben auch durch diesen Sturz Zeit verloren. Allen voran natürlich Maximilian Schachmann, würde ich jetzt sagen. GC-Ambitionen wird der, denke ich, keine gehabt haben. Da wird es nicht ganz so schlimm gewesen sein. Aber ein paar Fahrer waren es doch. Ich glaube, dass auch Hugh Carthy gestern schon dabei war. Adam Yates, der dann auch schon ein bisschen Zeit eben verloren hat. Hugh Carthy, genau, Jack Haig, wenn man ihn dazu zählen will, zu den GC-Fahrern. Also waren schon ein paar Leute, die da 30 Sekunden auf einer Etappe verloren haben, wo man 30 Sekunden nicht unbedingt verlieren sollte. Also das war natürlich ärgerlich, wenn du da aufgehalten wirst und da dann auch schon mal Zeit verlierst. Und dann kam der erwartete Sprint, nur Groupama FDJ hat davon anscheinend nichts mitbekommen. Die haben den letzten Call verpasst oder sind falsch abgebogen oder keine Ahnung. Hat irgendjemand gesehen, was mit denen passiert ist?
Die waren ein bisschen eingeklemmt, aber man muss auch sagen, dass Arnaud Demar es dann nicht immer geschafft hat, das Hinterrad seiner Vorderleute zu halten. Also es ist nicht der eingespielte Sprintzug, den sie haben, klar. Es sind nicht die Leute, mit denen Arnaud Demar normalerweise fährt, aber Arnaud Demar ist auch überhaupt nicht in Form, fühlt sich scheinbar auch nicht wohl im Feld, so wie er da rumgurkt. Also der ist da ständig irgendwo alleine, man weiß nicht, wo er abgeblieben ist, die Teamkollegen müssen sich umdrehen, er schafft es nicht in die Position zu fahren, hat er zu wenig Kraft, irgendeine Blockade, ich weiß es nicht, aber der ist ja so weit weg von dieser unfassbaren Weltklasseform, die er vergangenes Jahr und auch das Jahr davor am Ende gezeigt hat. Was ist los mit ihm?
Vor allem sein Sprintzug, weil, also ich habe erst, als ich den Sprint zum ersten Mal gesehen habe, also als ich es live gesehen habe, dachte mir noch, der wäre jetzt einer gewesen, auf den achtet man mal. So Platz 1 bis 4 sollte da schon drin sein, ganz geradeaus. Es geht nur darum, wer hat den besten Sprintzug, um die Vorbereitung und alles. Ich habe einfach nicht gefunden. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Dann bin ich angeschaut und habe gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie schauen, wo sind die denn abgeblieben? Ich habe es nicht zweifelsfrei mitbekommen, aber so wie das aussah, hat einfach seinen Anfahrer rausgenommen, obwohl er der letzte Anfahrer war. So 1,5 Kilometer oder 1 Kilometer Verschluss. Also er ist vorne gefahren, wollte rausnehmen und dann war einfach keiner mehr da. Also entweder ist dann das Kolossal schief gegangen oder die konnten einfach nicht mehr.
Und dann haben sie sich nicht mehr gesehen, waren so auseinander. Also da die Abstimmung stimmt nicht.
Aber es war jetzt nicht das schwerste Finish, würde ich behaupten, von der Organisation. Nee. Also man hätte es auf dem Profil mit den wenigen Kurven und der breiten Straße schon irgendwie hinbekommen können, den Zug mit zwei Leuten zumindest oder drei, da irgendwie, vor allem FDG ist ja nur dafür da. Und dann am Ende springt Platz 14 für Arno Demar raus.
Lukas, du hast es schon gesagt, es ist einfach immer ein schlechtes Zeichen, wenn Köpfe hin und her sich drehen beim Sprintzug, also wenn viel sich umgeschaut werden muss, hektisch. Dann gab es immer wieder Bilder, zwei von FDG lassen sich zurückfallen, weil sie ihn verloren haben, kommen dann wieder nach vorne. Also da war viel zu viel los, überhaupt keine Ruhe auch in so einem Sprintzug, wie man es gesehen hat von so vielen anderen Teams auch, die einen Sprintzug ruhig aufbauen können und dann einfach wissen, dass sie jetzt nach vorne kommen. Und da hat überhaupt nichts gepasst und das ist wirklich ganz erstaunlich, weil wir hatten ja letztes Jahr, ich erinnere mich, wir haben mit Pascal Ackermann auch vor der Saison nochmal drüber gesprochen, wie stark dieses Team ist um ihn herum und wie stark er ist und da ist gar nichts mehr übrig geblieben, also es ist komplett weg.
Ja, also wirklich unerklärlich. Nichtsdestotrotz war die zweite Etappe natürlich, was Sprintzüge angeht, auch so, dass man gesehen hat, wie es funktionieren kann. De Koenig hat es mal wieder vorgemacht, haben Fabio Jakobsen gut vorne abgesetzt. Es hat dann nicht ganz für ihn zum Sprintsieg gereicht, aber das hat eben deutlich, deutlich besser funktioniert. Jasper Philipsen hat ihn dann noch übersprinten können, der bei der Tour ja leider leer ausgegangen ist. Jetzt holt er sich hier beim der Vuelta seinen Grand Tour Etappensieg. Also der Mann ist auf jeden Fall erweiterte Weltspitze. Wenn die absoluten Topsprinter dabei sind, schafft das meistens nicht. Aber jetzt muss man einfach sagen, gehört er da auf jeden Fall zu den Top 10, zu den Top 5 dazu.
Und nochmal ein Satz zu ihm. Also ich glaube, er ist viermal Zweiter geworden bei der Tour de France. Das spricht auch schon mal für ihn. Und er ist erst 23 Jahre alt. Also der wird spätestens in zwei Jahren auch absolute Weltklasse sein. Er hat jetzt schon, das ist sein zweiter Vuelta-Etappensieg schon, er hat letztes Jahr schon eine Etappe gewonnen, hat den Schelde-Preis dieses Jahr gewonnen, also ist schon ein absoluter Superfahrer, der, glaube ich, auch ein bisschen von uns auch zu Recht oder zu Unrecht, sei dahingestellt, aber auch ein bisschen Häme abbekommen hat, weil wir uns natürlich auch gewundert haben, warum er dann auf einmal sprinten durfte und nicht Tim Merlier. Und ich glaube, jetzt hat er es nochmal bewiesen, warum auch sie für ihn gefahren sind, weil er auch dann sowas zu Ende bringen kann.
Ehrlicherweise hat da meine Häme zumindest galt nie ihm persönlich, sondern einfach dem Team.
Genau.
Ja. Also es ist ja, wir brauchen nicht drüber sprechen, wenn ein 23-Jähriger hier Zweiter wird regelmäßig, dass er ein schlechter Sprinter ist, um Gottes Willen, sondern einfach nur darum, man hat einen, der einfach noch besser ist, mit dem du eine höhere Wahrscheinlichkeit auf einen Etappensieg hast, warum du nicht für den sprintest. Darum ging es in der Diskussion. Klar, wir brauchen nicht drüber reden, dass Jasper Philipsen sau stark ist. Krass finde ich eh auch. Alpecin Phoenix hat damit einfach wie bei den anderen beiden Rundfahrten sehr früh schon ihren Etappensieg und sie haben jetzt auf jeder Grand Tour mindestens eine Etappe gewonnen für ein Nicht-World-Tour-Team. Also, läuft gut für sie. Ich glaube, die sind ja dieses Jahr Tour und Giro sind zum ersten Mal gefahren, Vuelta waren sie letztes Jahr schon dabei. Da läuft recht viel, recht gut, würde ich mal behaupten, für ein Conti-Team. Oder die Liga drunter, ich weiß es tatsächlich immer, Pro-Team, wie ist es? Wer weiß es von euch? Wie heißt es offiziell?
Pro-Conti, glaube ich.
Ist
auch egal, aber halt für ein kleines Team auf jeden Fall. Für ein kleines Team, die sich gut aufgestellt haben, muss ich sagen, die haben auch clever gemacht mit Tim Merlier und Jasper Philipsen. Zwei Sprinter, oder Merlier war schon da, Philipsen haben sie sich geholt. Zwei Sprinter an Bord, mit denen sie einfach da immer um eine Etappe sprinten können. Ich glaube, das schon haben sie clever gemacht, muss man sagen. Wir werden nachher noch auf ein Team kommen, das jetzt auch zwei Grand Tour Etappensieger hat und einmal das Führungstrikot, von dem wir das, glaube ich, vor dem Jahr auch nicht gedacht hätten, dass sie das schaffen.
Bevor du die, also eine hervorragende Überleitung zur dritten Etappe.
Ich habe auch noch einiges zu sagen hier. Ich stelle mir die Frage, Lukas, hast du mitbekommen, wer der Anfänger war bei De Koenig? Wer der letzte Mann war? War es Seneschal? Weil ich habe mir gerade die Startliste angeschaut, ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm.
So genau habe ich den Sprint tatsächlich nicht analysiert, also kann ich dir tatsächlich jetzt nicht sagen.
Aber sie haben wieder gute Leute dabei, also mit Seneschal, Stiba, Bagioli. Also die,
ist zu vermuten, dass es dann Seneschal war.
Das kriegen sie immer hin. Ja. Der macht das immer super und da haben sie einfach, da merkt man, dass De Koenig gerade in so Sprintzüge, da haben sie einfach so viele Leute, das darf man auch nicht unterschätzen, also Murkoff ist super wichtig, aber die haben immer, also mir scheint in jeder Mannschaft, die sie aufstellen, sind drei Leute, die einen guten Sprint anfahren können dabei, in den Positionen und das ist auch super wichtig, weil sie dann, die können sich immer darauf verlassen, dass sie in den letzten, im letzten drei Kilometer ankommen und in guter Position sind. Also man sieht es nie, dass die sonst wo sich aufhalten oder verloren haben, sondern da haben sie einfach genug Leute, die sie da hinstellen können. Weiterer Zusatz noch, Luca Meskes von der Anfahrer von Michael Matthews hat wieder einen Riesenjob gemacht. Er hat es schon bei der Ankunft in Paris gemacht. Er hat ihn da in eine Wahnsinnsposition reingefahren und das hat er jetzt wieder geschafft. Also den muss man vielleicht mal im Blick behalten. Das könnte einer ein absoluter Top-Anfahrer werden. Der macht zurzeit da einen Riesenjob und Matthews kommt dann auch auf den dritten Platz. Also das könnte der nächste Murkoff werden. Der ist noch gar nicht so alt.
War auch nicht mehr so jung. Man verdenkt es bei ihm immer. Ich habe ihn auch schon oft mal sehr jung verortet, aber er ist gar nicht so krass jung, wie man denkt. Ich glaube, er ist schon 29. Lass mich lügen. 33
ist er. Okay, also, nimm alles zurück.
Ich nehme alles zurück. Ich habe ihn nämlich auch mal, also man hat ihn noch nicht so lange auf dem Schirm und denkt so, ja, da kommt jetzt einer. Aber der ist ein ziemlicher Spätstarter.
Ich nehme alles zurück. Alles Quatsch. Der Urlaub, es war so heiß in Italien, es hat mir ein bisschen das Hirn verbrannt, glaube ich. Da kommt nicht mehr viel raus bei mir.
Die Überleitung greife ich jetzt nämlich auf, weil wir haben schon über De Koenig gesprochen, die Anfahrer. Erstens, wie geil, also ich denke mal, dass da jeder übereinstimmt, wie geil ist es, wie gut Fabio Jakobsen mittlerweile schon zurück ist. Also das muss man ja auch nochmal sagen, bei der Tour Wallonie schon 2 Etappen gewonnen, das war schon geil, aber jetzt bei einer Grand Tour, 2. sehr knapp, also der hätte die Etappe genauso gut gewinnen können, nach dem schweren Unfall und dem, glaube ich, recht schwierigen Weg wieder zurück. Es ist natürlich geil, dass er auf dem Niveau schon wieder so weit vorne ist. Also das ist einfach, freut, denke ich mal, jeden Radfan, Radsportfan, wenn man sich das anschaut. Sieht also auch gut aus, dass er auch Chancen hat, jetzt die nächsten Tage sich auch mal noch einen Etappensieg sogar zu holen. Und wenn wir schon bei ihm sind und schon bei, ja, es war wohl warm, da brauchen wir natürlich auch Zahlen zur gestrigen Etappe.
Strawarzen.
Auf die Wattwerte geschissen, sage ich mal, ganz klar. De Koenig hat gestern eine Temperaturkurve gepostet von Fabio Jakobsen. Erstmal, Fakt 1, das Rennen gestern, die zweite Etappe der Vuelta, war von der Durchschnittstemperatur das heißeste Rennen des Jahres. Ich glaube, es waren um die 37 Grad. Die Kurve hier, die De Koenig postet, da ist die Lufttemperatur auch immer so zwischen 37,5 und 38. Fabio Jakobsens Körpertemperatur im Verlaufe des Rennens nimmt relativ früh um die 39 Grad an und ist im Finish bei 39,8 Grad. 39,8 Grad Körpertemperatur. Und die meiste Zeit des Rennens wirklich auch einfach mindestens 39. Die fällt mal kurz auf 38,7 auch irgendwo, aber auch das ist ja, ich würde mal behaupten, Mediziner würden das schon als erhöhte Temperatur abstellen. Wenn ich momentan bei mir in die Arbeit gehe, da haben sie vorne so einen Scanner, wo Körpertemperatur gemessen wird. Ich glaube, ich würde nicht reinkommen, wie Fabio Jakobsen zur Arbeit geht. Das ist doch krank.
3:58 ist die Siegerzeit, also fast 4 Stunden. Wenn man sich das auf der Kurve anguckt, dann ist so, ja, ungefähr nach einem Viertel des Rennens sind wir schon über 39 Grad und ab 39 Grad hat der Körper eigentlich Fieber, heißt. Das heißt, es ist einfach 3 Stunden im Fiebertemperaturen den Körper habend, noch hier solche Höchstleistungen zu bringen. Klar, man wird natürlich warm, wenn man schwitzt und deswegen schwitzt man ja auch, um den Körper wieder runterzukühlen. Also das ist natürlich eine normale Reaktion. Ich meine, man kommt da auch mal in so leichte Fiebertemperaturen, aber dass man da das auf diesem Niveau so lange bei diesen Temperaturen aushält, ist natürlich schon krass.
Ja, aber ehrlicherweise braucht man nicht lang drum rumzureden, ja. Also es ist zu heiß.
Es ist also,
da sollte man kein Radrennen machen.
Krank.
Also aus meiner Sicht ist es halt zu heiß. Ja. Da muss man das nach weiter vorne verlegen, wahrscheinlich das Rennen. Also man kann da nicht sagen, ja, dann müsst ihr damit klarkommen, euch Eis geben lassen oder wie auch immer. Es gibt so viele Radrennen, wo es einfach auch nicht möglich ist, sich durchgängig Eisbeutel von hinten vom Auto zu holen. Und ich glaube, da muss man schon auch dann irgendwann mal entscheiden, nee, wir können nicht im August, wir haben alle die Berichte gelesen, ich war auch in Italien, hat auch über 40 Grad und ehrlicherweise macht man da gar nichts. Also da kriegt man nicht viel hin. Und ich glaube, da muss auch der Radsport dann irgendwann mal, es ist halt eine Sportart, die draußen ist und dann muss man auch sagen, ja, wenn das Thermometer über 40 Grad steigt, da hat es ja noch nicht mal 40 Grad. Wenn es jetzt noch mal heißer gewesen wäre, also ich glaube, da wird es dann irgendwann auch gefährlich für die Fahrer. Absolut. Oder für die Sportler.
Das Ding ist halt, diese Zeiten, ist mir bei der Vuelta aufgefallen, wie spät manchmal diese Zeiten sind. Die sind ja höchstwahrscheinlich, ohne es jetzt sicher zu wissen, aber es ist ja meistens so auch mit den Fernsehzeiten gekoppelt, weil man orientiert sich ja daran, wann soll das Ziel sein, das soll ja möglichst medienwirksam eingesetzt werden. Gestern der Start bei dieser Etappe eben 13.38 Uhr. Ich würde mal behaupten, dann hat man sich wahrscheinlich auch die vier heißesten Stunden am ganzen Tag rausgesucht, wo man fährt. Also da könnte man auch mal eine Diskussion anstimmen, ob man irgendwann sagt, bei diesen Temperaturen, die es hat, dann sieht es halt kein Mensch im Fernsehen oder wie auch immer. Also das würde mich auch mal interessieren. Kann man da nicht sagen, wahrscheinlich ist es nicht so einfach logischerweise, aber sagt, okay, es ist so heiß, wir starten morgen einfach um 9 Uhr morgens, dass wir bis um 13 Uhr im Ziel sind. Klar, dann fährst du immer noch auch in der Mittagshitze, aber um 13.38 Uhr zu starten, du, Bergi, du hast gesagt, knapp unter 4 Stunden Siegeszeit circa, das ist ja von 13 bis, also das ist ja, höchstwahrscheinlich sind das wirklich die vier heißesten, aber du kannst auch mittags um 12 starten, dann wäre es vielleicht noch eine Stunde heißer. Aber es ist ja wirklich das absolute Maximum am Tag,
wo es geht.
Ja, oder später, dass man sagt, man startet erst um 16 Uhr und hat das Finish zur Primetime, keine Ahnung, dann wird es für die Teams natürlich schwer, aber ich habe es auch von Fahrern noch nichts dahingehend gehört, dass es da Beschwerden gibt, aber wenn ich die Zahlen lese, die Körpertemperatur, die von De Koenig gepostet wird, also ist ja noch ein bisschen so, ha, guck mal, wie krass oder wie auch immer, finde ich das schon, da könnte man mal eine Diskussion anstoßen. Vielleicht bevor irgendwer einfach mal vom Rad fällt.
Ja, man hat aber bei der Tour de France, glaube ich, schon noch heißere Tage, oder? Gehabt in der Vergangenheit, also da hat es...
Ja, das kann schon sein, aber nur weil in der Vergangenheit was war, dann ist es auch keine, kann man nicht, also klar, es gab sicher schon mal heißere Tage oder was weiß ich, aber das heißt ja nicht, dass man da nicht was ändern kann. Also ich glaube, wir werden das heute nicht lösen, wir sind auch keine Mediziner, ich kann das auch nicht sagen, ob es da einen Unterschied gibt zwischen nur Körpertemperatur, die da gemessen wird, ich weiß auch nicht, wo die gemessen wird und so weiter, aber ja, ich glaube, wir sollten uns da mal drum kümmern, mal mit jemandem darüber zu sprechen, wie das aussieht. War ja auch zum Glück eine Flachetappe, da geht es schneller, also wäre die jetzt ein 20 Kilometer Anstieg gewesen.
Aber sag mal so, die Anstiege heute, das Gegenteil, oben im Ziel 11 Grad. Und das war jetzt nicht so übertrieben hoch. Also der Anstieg war zwar lange, aber das Ziel war noch unter 2000 und oben nur noch 11 Grad. Das wirkte dann direkt schon wieder, das hatte nämlich ein bisschen Giro-Feeling, weil das sah oben auch schon richtig schön kalt wieder aus.
Dritte Etappe, Ausreißergruppe ging weg und die hatten relativ sehr schnell viel Vorsprung. Thomas und ich haben schon in der WhatsApp-Gruppe, Lukas war auch dabei natürlich, drüber diskutiert. Ja, die kommen jetzt durch, oder? Weil man war so überrascht, weil das normalerweise auf der dritten Etappe ist das Interesse dann oft noch sehr groß, die auch da zu behalten, die Mannschaftsstärke ist noch da. Kann sicher auch mit den Temperaturen zusammenhängen, dass man sagt, brauchen wir jetzt nicht. Und Lukas hat es natürlich vorher schon gesagt, Jumbo-Visma hatte wenig Interesse daran, das Trikot zu verteidigen. Das führt dann dazu. Und ich glaube, sie hatten 10 Minuten Vorsprung circa vor dem Hauptfeld. Und darunter war eben Ryan Tarame, Joe Dombrowski, Lilian Kalmijan, Tobias Kenny Ellison und eben
jetzt kommen Tobias jetzt Bayer.
Mit so das ist eine gute Klammer, wie man im Fernsehen sagt. War auch vorne dabei und den kannte man gar nicht so, aber er hat dann auf Twitter vor allem, er ist dann ziemlicher Hype entstanden, weil er, ich glaube, der gleiche Berg war das bei der Burgos-Rundfahrt, über den sie da gefahren sind, da war das Ziel zwar im Tal, aber da ist er Fünfter geworden und das hat natürlich, die Burgos-Rundfahrt ist natürlich lang her, deshalb hat man gedacht, ja vielleicht.
Vor allem ist er Fünfter geworden vor eigentlich den allen großen Favoriten, also Landa und Bardet waren schneller als er, aber er war am Ziel am Ende vor Bernal, vor Sivakov und solchen Leuten, vor Vlasov, vor Fabio Aru, der seinen zweiten Herbst gerade erlebt, wo wir auch gleich drüber sprechen müssen. Also ich hatte schon eine kleine Hoffnung, die war schon da, dass wir einen Etappensieger Bayer haben werden, aber es sollte nicht dazu kommen.
Es wurde dann relativ schnell Richtung Berg hin, also gar nicht mal, dass jetzt so ein Team wahnsinnig viel nachgeführt hätte, aber einfach durch die Anfahrt in den Berg, wo alle vorne sein wollten, ist es unglaublich schnell geworden, da ist der Vorsprung ziemlich stark geschmolzen. Und dann ging es in den Berg rein. Tobias Bayer hat sich dann leider, im Berg muss man sagen, hat er sich dann relativ schnell verabschiedet. Und es war dann eine Gruppe vorne, hauptsächlich aus Ryan Tarame, Dombrowski, Ellison und Kalmijan. Und Kalmijan hatte schon vorher angegriffen, so rum war es, genau. Und Tarame und Dombrowski haben sehr gut dann auch zusammengearbeitet, sind zu zweit gefahren und am Ende greift rein Tarame an und holt sich das Ding, holt sich die Etappe und das Führungstrikot und ich freue mich wahnsinnig, weil Lukas und ich haben irgendwann mal privat so eine kleine Liste aufgestellt an Fahrern, die früher mal ein Riesentalent waren und aus denen wirklich gar nichts wurde, oder gar nichts wurde, vollkommen übertrieben, aber die man so ein bisschen aus dem Augen, die so ein bisschen rausgegangen sind aus diesen Top-Fahrern und da ist rein Tarame eines der Top-Beispiele, der jetzt aber seinen zweiten Huelta-Etappensieg holt. Und der letzte war vor 10 Jahren.
Und das letzte richtig große Rennen, das er davor gewonnen hatte, war eine Etappe beim Giro 2016. Also ist auch schon ordentlich her, aber...
Jetzt meine Quizfrage für euch. Was war das Letzte, was er gewonnen hat? Es war keine Etappe, es war keine Gesamtrundfahrt, aber es war aber eine Wertung. Welche Wertung, wann und wo? Quizfrage des heutigen Tages.
Erstmal hat er wahrscheinlich irgendein National Championship in Estland gewonnen.
Ja, das natürlich, da ist er Zeitfahrmeister geworden. Es war die Bergwertung und es war im letzten Jahr. Welche Rundfahrt?
Ah, Bergwertung.
Ihr schaut nicht mal die Tour de Ruanda. Bergwertung bei der Tour de Ruanda hat er gewonnen, 2020.
Ja, das ist mein Fehler, dass ich darauf nicht gekommen bin. Da hätte man wirklich drauf kommen
können. Naja.
Ja, mit 34 kommt er nochmal.
Ist für ihn ein Riesenerfolg, fürs Team auch. Ich habe es gerade schon gesagt, die haben jetzt ihren zweiten Grand Tour Etappensieg. Ich glaube, vor dem Jahr hätte man das nicht gewettet, plus das Führungstrikot. Also ist für Vanti, über die man sonst ja auch ein bisschen gelächelt hat, weil sie so die Ausreißergruppe in der Tour de France bilden, auf den Flachetappen, wo es eh nichts zu holen gibt. Die haben ein recht erfolgreiches Jahr dieses Jahr.
Man muss auch dazu sagen, es wirkt ja so ein bisschen, als ob gerade wieder 2011 oder 2015 wäre. Die Trikots sehen auch so aus, als ob gerade 2011 oder 2015 wäre. Das passt alles zusammen, muss ich einfach sagen. Das ist schon.
Vielleicht fühlt er sich deswegen jetzt wieder erst wohl.
Ja.
Und kann deswegen jetzt so richtig hier attackieren.
Endlich wieder frühe 2000er-Feeling oder 2010er. Jahre-Feeding so ungefähr. Nee, aber natürlich stark für ihn. Hat er jetzt halt auch einfach direkt zwei Trikots. Logischerweise, wenn man die erste Bergankunft gewinnt, hat man auch das Bergtrikot. Das wird dann morgen und die nächsten Tage in Vertretung Kenny Elizon tragen. Oh ja. Und ansonsten ist Roglic froh, dass er das Führungstrikot abgegeben hat. Aber ein paar andere GC-Fahrer sind da heute nicht. Also Roglic sah für mich so aus, als ob der da noch relativ gut mitfahren kann. Er war zwar isoliert, wo wir vielleicht gleich noch drüber sprechen können. Aber lass uns erstmal darüber sprechen, wer heute schon rausgefallen ist. Richard Carapaz zum Beispiel. Bei Ineos scheint sich wieder früh die Kapitänsrolle schon ganz festgelegt zu haben. Also sie können auch keine, obwohl das Team so stark ist, kann Ineos dieses Jahr keine Zweier-, Dreier-Spitze lange fahren.
Ja, das ist eben so ein bisschen das, was wir ja in unserer Vorschau schon angesprochen haben, dass man bei der Vuelta einfach nie weiß. Da kommen zwar dann so krasse Namen hin, aber niemand hat von denen wirklich die Vuelta als Ziel auf dem Schirm gehabt oder zumindest nicht am Anfang der Saison und da sich wirklich drauf vorbereitet. Von dem her ist es dann oft so, dass man einfach noch guckt, ja, wer ist jetzt irgendwie gerade in den letzten Wochen noch ganz gut gewesen in der Vorbereitung, konnte sich da in Ruhe drauf vorbereiten. Und das war halt zum Beispiel Carapaz überhaupt nicht. Von dem her kann das dann halt auch mal passieren, dass auch so Weltklassefahrer, wenn sie da halt nicht topfit hinkommen, weil sie gerade von Olympia, von einem Olympiasieg und wahrscheinlich 20.000 Presseterminen zurückkommen, dann da halt auch mal abfallen.
Bei Carapaz hat es mich auch gar nicht so sehr gewundert, beziehungsweise als er dann so früh abgefallen ist, war ich schon überrascht. Bei ihm ist es aber so, wenn man 2 Sekunden länger darüber nachdenkt, hat man ja, okay. Das wäre jetzt irgendwie auch krass gewesen, wenn er da die Vuelta jetzt auch noch ganz vorne mitfährt. Bisschen anders ist es bei Fahrern wie Sepp Kass. Also, dass Roglic so früh schon isoliert war bei der ersten Bergankunft, ist jetzt nicht das allerbeste Zeichen fürs Team. Sepp Kass, ja, wird wahrscheinlich spätestens, wenn wir ihn kritisieren, dann doch wieder loslegen. Und wir haben auch bei der Tour gesehen, 3. Woche, das kann er. Nichtsdestotrotz fand ich es schon zumindest ein kleines Warnzeichen, dass Roglic wirklich so früh schon ganz alleine ist. Ich glaube, das macht ihm nicht viel aus. Er ist gut genug, dass er das einfach alles alleine fahren kann. Aber trotzdem, für den Top-Favoriten muss man sagen, ist er vom Team her wahrscheinlich, wird er auf nicht allzu viel Unterstützung in den Bergen zählen können, würde ich behaupten.
Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ist Sepp Kass auch bei Olympia gefahren? Weil ich glaube, das ist halt einfach ein sehr, sehr hartes Programm, wenn du Tour bis zum
ist
Ende
ist er nicht gefahren.
Vollgas fährst und dann zu Olympia.
Vuelta ist sein erstes Rennen seit der Tour.
Okay, dann für ihn keine Ausrede, für Carapaz meiner Meinung nach schon. Weil das macht natürlich einen Unterschied zum Beispiel zu jemand wie Roglic, der natürlich auch bei Olympia gefahren ist, aber halt nicht diese Tour noch davor hatte.
Klar, also, bei Kass ist es halt eben vor allem dahingehend, finde ich, überraschend, weil Roglic, der war nicht einer, der am Jahresbeginn gesagt hat, okay, Vuelta wird meine Rundfahrt, da bereite ich mich voll drauf vor, das für Kass nicht gilt. Für Kass wäre eigentlich eher der Kapitän jetzt zu Vuelta gewesen. Klar, dann ist der Klassiker, die Leute, die beim Giro oder bei der Tour, wie jetzt Roglic, nicht so performen und performen können, nehmen dann die Vuelta noch als Ausweichtermin. Aber bei Kass hat es mich deswegen überrascht, dass er dann doch so früh schon abreißen lassen muss. Wie auch ein paar andere. Also ich will jetzt gar nicht so lange über Sepp Kass reden. Felix Großschartner muss man heute leider Gottes mit dazuzählen als einen der ja, doch schon massiv Zeit verloren hat. Also 3 Minuten 15 war es auf den Etappensieger. Wenn man dann das umrechnet, circa 1,5 Minuten schon auf die Spitzengruppe. Das ist bei der ersten Bergankunft leider dann doch schon tatsächlich gar nicht mal so wenig. Und auch Leute wie Vlasov sind schon 30 Sekunden, die sie heute einfach mal gefressen haben. Yukathi auch schon fast 30 Sekunden. Wo man sagt, ja, Jonas, du hast es vorhin schon mal so passend gesagt. Es ist nie ein gutes Zeichen, wenn man am allerersten, in der allerersten Test, in der allerersten Berg einer Rundfahrt schon Zeit verliert.
Ja, ich bin gern dazu bereit, wenn unsere Hörerinnen mir das Gegenteil beweisen können, wer am ersten Berg schon mal Zeit verloren hat und dann nochmal unter die Top 3 von der Rundfahrt gefahren ist. Da bin ich, würde ich gerne lesen, aber ist einfach immer schlecht, wenn du da direkt am Anfang schon mal Zeit kassierst. Ist auch nicht gut für den Kopf, wenn du weißt, da habe ich Zeit verloren, zumal es heute jetzt auch kein ganz krasses Tempo war. Also Bahrain hat ein bisschen was versucht, auch ein bisschen getestet, aber da sind auch Leute abgefallen, sehr, sehr früh, aus großen Gruppen, wo man dachte, oh, das muss nicht sein. Und dann ist schwierig. Vlasov hat mich am meisten überrascht, weil er ein sehr gutes Zeitfahren hingelegt hat. Habe ich nicht so ganz verstanden. Es kann natürlich jetzt auch alles sein mit der Hitze, also oder der Kälte, also mit diesen Temperaturunterschieden. Also wenn es wirklich oben 11 Grad hatte, das ist natürlich schon krass. Das sind halt 30 Grad Unterschied quasi fast von Tag gestern zu heute. Es kann alles auch zu Problemen führen, kann irgendwas anderes sein, aber es ist nie ein gutes Zeichen, wenn die da schon Zeit verlieren. Carapaz vielleicht mit seinem Bronzerad. Vielleicht muss man da nochmal drüber nachdenken, ob das die richtige Lackierung war. Sollte man vielleicht doch Gold machen.
Da gibt es ja verschiedene Meinungen. Ich sehe es auch eher als Bronze. Es gab schon Leute, die es als Dunkelgold bezeichnet haben, aber
das wäre mir eine neue Farbe.
Ja, da muss ich leider auch sagen, da hatte ich ein bisschen mehr erhofft. Ich habe so richtig schön Gold, Bling, Bling, so ganz auffällig glänzend, sodass es eigentlich so im Auge schon ein bisschen wehtut, wenn man hinschaut. So richtig schön prollmäßig.
Ja, wenn man sich da halt jetzt anschaut, also jetzt ist halt für Yukathi zum Beispiel, der ist jetzt einfach schon 1:30 hinter Primoz Roglic. Also Zeitfahren und jetzt die Etappe heute zusammengerechnet. Und man kann es einfach, ich sehe es einfach nicht realistisch, dass er 1:30 noch aufholt plus die 5 Minuten oder was er noch am letzten Zeitfahren verlieren wird. Also da ist für halt viele schon der Sieg quasi gelaufen. Klar geht es auch um Top 10 und so weiter, aber da ist der Sieg weg. Und manchmal ist es so, das ist natürlich immer bei jeder großen Rundfahrt, sehen wir, dass es passiert und dass man am Anfang manchmal nicht so gut in Form kommt. Sepp Kuss hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil er auch ziemlich fertig aussah, ehrlicherweise. Also es hat sich nicht zurückfallen lassen, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, Bahrain, was ihr prognostiziert hattet, ist auch eingetreten. Also sie haben eine ziemlich starke Mannschaft, die sie einsetzen können, eben mit Gino Meda, Marc Pardou, können sie da schon sehr, sehr viel machen und haben heute auch mal gezeigt, dass sie was machen wollen, glaube ich.
Lange mitgefahren. Also Gino Meda, Marc Pardou kommen am Ende, glaube ich, so 10 Sekunden hinter der Spitzengruppe nur an. Das war schon recht stark. Und wenn wir dann bei der Spitzengruppe sind, wer auch stark war, Movistar.
Also sind wieder auf dem perfekten Weg, wo man sie immer einordnet, jetzt im Gesamtklassement
Platz 5 bis 7. Ja, hey, aber also jetzt mal Spaß beiseite, die sind saustark gefahren heute.
Und Teamwertung.
Also Enric Mas mit seiner Mini-Attacke dann noch 3 Sekunden rausgefahren, okay. Aber die waren stark, auch Valverde dann noch lange mitgefahren.
Warte mal, Thomas, der hätte sicher nochmal 4 Sekunden mehr rausgefahren, hätte nicht Miguel Angel Lopez gedacht.
Komm, das sehe ich anders.
Da fahre ich jetzt mal hinterher anders. Und schließe
die Lücke. Ich habe es auch erst auf Twitter gelesen, typisch Movistar, Enric Mas fährt und Miguel Angel Lopez fährt hinterher. Und ich bin ja der Erste, der da mitgeht und sagt, Mensch, Movistar, wie blöd seid ihr eigentlich schon wieder? Heute fand ich es gar nicht so. Also erstens fand ich nicht, dass er jetzt krass hinterhergejagt ist. Er ist halt normal weitergefahren. Und er war jetzt auch nicht der dann irgendwie da mega die Arbeit gemacht hat. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass da ein größerer Zeitunterschied gegeben hätte, ehrlicherweise. Dass am Ende, wenn alle dann sprinten, hinter ihm war ja dann, glaube ich, direkt Yates war dann auch. Roglic ist letztlich dann genau mit ihm ins Ziel, dass er dann normal weiterfährt. Okay, aber es war nicht so, wie jetzt viele sagen, hier Movistar jagt sich selbst hinterher und er macht dann Nachführarbeit gegen seinen Teamkollegen.
Ein bisschen muss ich dir widersprechen. Also es gab keine Bonussekunden mehr. Das heißt, es gab keinen Grund, jetzt an Yates, der war es, glaube ich, nochmal vorbei zu sprinten, um da den Platz gut zu machen, sondern er hätte einfach im Hinterrad bleiben können und vielleicht wäre es eine Sekunde gewesen. Also es sah halt einfach wieder bescheuert aus. Ich gebe dir recht, das waren wahrscheinlich keine 5 Sekunden, sah bescheuert aus, aber Valverde hat die Attacke so ein bisschen vorbereitet von Mas und man sieht, die sind angriffslustig und haben auch gute Bahnen.
Klar, für die ist die Spanien-Rundfahrt natürlich auch ein ganz großes Ding. Dann wollen sie nochmal performen. Movistar, das ist klar. Wenn es ins eigene Land geht, dann zumindest irgendwie auffallen. Und Enric Mas, wieso nicht? Er kann auf jeden Fall aufs Podium fahren, wenn er in guter Form ist.
Vielleicht Platz 4, Lukas. Vielleicht nicht 5 bis 7, sondern 4, 6 und 7.
Naja, Enric Maas kann schon auch aufs Podium fahren. Der war schon auf dem Podium der Vuelta. Also, ja, das ist jetzt nicht so abwegig. Wer mich richtig enttäuscht, welches Team ist natürlich damit dann Bora Hansgrohe. Denn neben Felix Großschartner ist auch da sonst nicht allzu viel los, muss man ehrlich sagen. Gut, vielleicht noch Nachwirkungen von dem Sturz, aber letztendlich fragt man sich jetzt, ja okay, was hat jetzt Bora Hansgrohe hier noch bei dieser Vuelta vor? Ich weiß es nicht. Eigentlich können sie jetzt schon nur noch auf Etappensiege gehen, oder?
Ich glaube, es ist noch zu früh, um Großschartner da komplett rauszunehmen.
Drei Minuten.
Hat er schon naja,
drei Minuten hat er heute verloren. Er hat jetzt 2:17 hat er auf Tarame.
Ja.
Auf 31.
Es ist viel mehr, als es sein sollte. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, also es macht jetzt auch keinen Sinn, ihn jetzt schon rauszunehmen. Also, wer weiß, was da noch geht. Jetzt
wo soll man denn Zeit auf Ryan Tarame rausholen, so stark wie der heute war? Wie will man den schlagen, den alten Mann?
Ja, er hat jetzt den Vorteil, sowas kann man vielleicht auch mal, wenn man, eine Gruppe wird da nicht gelassen, mal schauen. Aber da sind sicherlich noch ein paar, die abreisen lassen werden. Ansonsten, ehrlicherweise hat Bora da jetzt nicht das ganz große Aufgebot, dass du da viele Karten spielen kannst. Also Großschartner ist der Schachmann wird auf Etappensiege gehen, das ist klar, aber da hat sich ja nichts geändert. Da muss man einfach hoffen, dass der Sturz ihn nicht so sehr beeinträchtigt und dann schauen, was Felix Großschartner noch macht. Aber das werden wir im Idealfall nächste Woche direkt selbst hören. An der Stelle nochmal ein Hinweis drauf, wir werden am Ruhetag mit Felix Großschartner eben sprechen und dann wissen wir auch schon mehr. Da würde ich jetzt noch gar nicht zu weit gehen. Lass uns doch mal draufgehauen, ist immer so einfach. Lass uns doch mal über die reden, die gut gefahren sind. Fabio Aru möchte ich da einfach auch nochmal hervorheben. Wir haben es letzte Woche nämlich, haben wir über ihn gesprochen. Er ist ja, glaube ich, mein Drunkbet gewesen. Er hat dann kurz nachdem unsere Folge rauskam, eben mitgeteilt, dass die Vuelta sein letztes Radrennen wird. Direkt nach der Vuelta wird er aufhören. Ist schon eine gute Burgos-Rundfahrt gefahren, wo er Zweiter geworden ist. Auch heute wieder mit der Spitzengruppe mit reingefahren. Würde mich sehr freuen, wenn er zum Abschied nochmal ein gutes Ergebnis, Top 10 Platzierung oder vielleicht sogar ein bisschen besser da bei der Vuelta holen kann. Heute sah er zumindest gut aus.
Es scheint fast so, oder, dass bei ihm der Kopf auch eine riesige Rolle gespielt hat. Also wir wissen alle, er hatte Probleme mit dem, ich glaube, Blut hatte er Probleme und es war nicht das leicht. Das
klingt im Radsport-Kontext ein bisschen, ja.
Ja, also kein Doping, sondern er hatte tatsächlich eine Krankheit, hat immer große Probleme gehabt. Aber es scheint auch, dass der Kopf eine große Rolle gespielt hat, glaube ich, irgendwann. Er war einfach ein Siegfahrer natürlich auch. Und jetzt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich das mit dem Aufhören schon vor der Burgos-Rundfahrt überlegt hat und dass er vielleicht jetzt einfach freier fahren kann, dass er nicht mehr diesen Druck hat wie davor. Und es freut mich wirklich für ihn. Er war immer ein spektakulärer Fahrer, immer einer, der angegriffen hat. Und jetzt ist er wieder da und es ist
Fahrer der spektakulären Gesichtsausdrücke. Wie geil wär's? Dritte Woche, Bergankunft. Ja. Fabio Aru gewinnt eine Etappe und fährt sich auf Platz 5 im Gesamtklassement. Also das wäre mein Wunsch.
Er hat auch eine, Lukas, du weißt es, glaube ich, auch, wir haben schon öfter darüber gesprochen, hat, glaube ich, eine der geilsten Bergankünfte der Tour de France-Geschichte
auf diesem Flugplatz damals, gewonnen. Ein Highlight, ja, da genau. Hat er gewonnen.
Unglaublich gut.
Und damals Christopher Froome in Probleme gebracht. Das war so ein 22% Rampe am Ende, glaube ich, oder so. Da war's.
Wie das eine Fluglandebahn sein konnte, weiß ich auch nicht. Das dahingestellt. Ich möchte noch einen Satz zu Merda und Pardue sagen.
Warum? Ganz kurz. Du sprichst ihn immer Marc Pardue aus. Du hast es schon ein paar Mal erklärt. Aber also klar, er bleibt für dich der Franzose jetzt, oder wie? Okay.
Er bleibt für mich auch
Franzose. Dann bleiben wir dabei. Okay.
Das ist wie
Pardon.
Nee, ihr könnt ja auch den Pardon. Oh Gott. Pardon, ja. Cavendish bleibt bei mir auch Cavendish. Irgendwann okay. Muss man sich festlegen.
Der Franzose Marc Pardue.
Der Ukrainer Marc Pardue. Auf jeden Fall. Der ist einiges von vorne gefahren, habe ich nicht so ganz verstanden, weil ehrlicherweise konnten sie die ganz vorne nicht einholen und aus Bahrain-Sicht wäre es aus meiner Sicht cleverer zu sagen, nee komm, den lassen wir mal noch im Topf ums Gesamtklassement, ihn mal benutzen als jemand, der auch noch mal attackieren kann, wo andere nachsetzen müssen. Jetzt hat er nicht wahnsinnig viel Zeit verloren, aber doch schon ein bisschen. Und ich glaube, es war eine unnötige Zeit, die er da verloren hat. Also es sind dann doch fast 20 Sekunden, die ihn dann kosten, weil er auch ein miserabler Zeitfahrer ist. Also ich hätte, glaube ich, lieber gesehen, aus taktischer Sicht zu sagen, nee, den lassen wir mal da drin und der fährt dann mit denen ins Ziel.
Gut. Ich glaube, dann ist auch zu dieser dritten Etappe bei der Vuelta einiges gesagt oder habt ihr noch irgendwelche Punkte offen?
Nee, was ich jetzt natürlich nachreichen will, weil wir letzte Woche nur zu zweit aufgenommen haben. Jonas, du hast jetzt den Vorteil der ersten drei Etappen. Drunkbet, dein Herztipp und dein Kopftipp. Wer macht's?
Mein Kopftipp ich habe mir auch natürlich Gedanken gemacht. Ich hatte eigentlich ja geplant teilzunehmen, aber leider hat das WLAN das nicht zugelassen.
Hör auf mit den Ausreden, wir wollen jetzt die Tipps hören.
Landa ist mein Kopftipp. Ich glaube tatsächlich, dass er es macht. Stärkstes Team aus meiner Sicht. Drunk Bet. Jetzt, ich hätte da, glaube ich, Carthy gesagt, aber
den lasse ich jetzt einfach mal. Meine Tipps nehmen.
Jetzt glaube ich nicht mal. Ja, Drunk Tipp ist Valverde. Und Herz Lopez.
Taramé. Taramé ist jetzt mein Herztipp. Der macht das Ding. Leute, hört auf meine Worte. Rein Taramé.
Er macht den Ben O'Connor. Vielleicht Top 5. Er hat's in den Beinen.
Abwarten.
Ansonsten wird das jetzt, glaube ich, ein bisschen was gewesen sein für GC-Action. Zumindest die nächsten zwei Tage ziemlich sicher. Morgen erwartet uns eine, ja, sie ist als wellige Etappe angekündigt, hat aber, glaube ich, keine einzige Bergwertung mit dabei. Ich würde auch da vermuten, dass es geht hinten auch nochmal bergab. Also entweder Ausreißergruppe oder Sprint übermorgen, eine komplett flache Etappe. Witzig finde ich die sechste Etappe. Wenn ihr gerade könnt, schaut euch mal das Etappenprofil an, weil es ist eine 160 Kilometer lange Etappe. Ab Kilometer 82 fahren sie auf quasi am Meeresspiegel. Also da ist es zwischen 1 und 4 Meter Höhe. Und das für 70 Kilometer. Und dann geht's die letzten 1,9 Kilometer mit knapp 9% rauf. Also es ist komplett flach. Wirklich, flacher geht es einfach nicht am Meer entlang. Und dann hinten ist noch so eine kleine Wand. Ja, wer macht sowas?
Leute, die gerne
das Profil hoffen,
dass Alaphilippe, Sagan oder Van der Poel dabei sind. Aber sind sie leider nicht.
Ja, sowas vielleicht.
Ja, Tom Pitcock? Tatsächlich.
Ist das vielleicht eine Etappe für den, oder? Ja. Aber also GC-Action wird uns da wahrscheinlich, ja, wobei, vielleicht um die Bonussekunden, wenn Roglic Bock hat. Aber ansonsten würde ich behaupten, gibt es jetzt mal die nächsten Tage relativ wenig. Wobei, da kommt auch schon wieder eine Bergankunft an. Zumindest der ersten Kategorie, siebte Etappe.
Tom Pitcock ist ein heißer Tipp. Ich glaube, der holt sich seinen ersten World Tour Etappensieg ja bei dieser Vuelta und das könnte einer sein.
Er hat doch schon ein bisschen Zeit kassiert, würde ich auch mal sagen. Teilweise mit Absicht, dass er auch mal in die Gruppe gehen kann. Würde ich fast tippen, dass sie ihn auch lassen. Ich glaube, Huelta haben abgeschlossen. Frauen war noch Arctic Race of Norway. Annemiek van Vleuten gewinnt es am Ende, würde ich sagen, relativ deutlich. Gewinnt auch zwei Etappen. Entschuldigung, gewinnt eine Etappe, aber die mit dem Berg. Marleen Reuser, erfreulich vierter Platz, trotz einer langen Bergankunft. Also die ist super drauf und fährt da ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr
gutes. Ja, es ist eines dieser Rennen, die jetzt nicht ganz so krass besetzt waren, wie wir sonst aus der Welt der Frauen kennen, glaube ich, liegt einfach daran, dass viele nach Olympia sich doch mal Auszeit genommen haben. Aber ansonsten, ja, war Annemiek van Vleuten vorab die Top-Favoritin für dieses Rennen, gab auch eben einen Bergfinish, deswegen war dann Annemiek van Vleuten auch so favorisiert. Gewinnt das vor Ashley Moulman-Pasio. Ich glaube, dann ist das einfach auch eine eindeutige Geschichte gewesen. Also ich meine, wenn Anna van der Breggen nicht dabei ist und es gibt einen Bergfinish, dann wer soll dann Annemiek van Vleuten schlagen?
Ja, das stimmt. Das ist einfach auch zu stark. Also das, ja, da kann man wenig machen und ich würde gerne mal, wir müssen mal rausfinden, was so Wettquoten sind, wenn es einen Bergfinish gibt und eine dabei der beiden da ist.
Ja, richtig.
Muss ich sagen, von der Norwegen-Rundfahrt ist eines der Rundfahrten, bekomme ich am allerwenigsten mit. Aber finde ich mit dem besten Namen. Also ich habe nochmal nachgeschaut, die der Frauen heißt leider nur in Anführungszeichen Ladies Tour of Norway, aber dieses Arctic Tour of Norway, so heißt der, glaube ich, bei den Männern, das ist, finde ich, einer der geilsten Rundfahrtnamen, die es gibt. Ich denke da nämlich absolut nicht an Radrennen. Arctic Tour of Norway ist für mich ein bisschen gegen Eisbären kämpfen, mit einem Gewehr irgendwie dich am Eis entlanghangeln und noch Fische fangen. Das ist für mich Arctic Tour of Norway.
So ist es. Finde ich immer noch schönere Bilder als bei der Vuelta, um da wieder den Bogen zu schlagen.
Ja, aber Norwegen ist auch wunderschön. Ja, gut, Spanien ist auch wunderschön.
Aber nicht um diese Jahreszeit.
Das ist auch falsch, aber naja, gut,
abgesehen davon.
Letzter Satz dazu, Arctic Race of Norway ist immer das Greenwashing der World Tour im Radsport. Es wird immer rausgeholt, weil die versuchen, mit Elektroautos da unterwegs zu sein.
Ach, stark. Der Radsport ist so grün, er ist so nachhaltig, toll.
Zumindest bei einem Rennen. Aber ja, machen auch viel mit Dieselgeneratoren,
da,
das sei am
Rande dazu erwähnt. Da machen auch die drei Fernsehhelikopter, fliegen, glaube ich, alle elektrisch.
Jetzt wir verfransen uns, würde ich fast sagen, nach über einer Stunde Aufnahme.
Wir kommen ins gefährliche Halbwissen und ins pauschale irgendwelche wilden Sachen behaupten.
Ja, dann machen wir doch hier an der Stelle das Schluss, verweisen nochmal auf nächste Woche,
denn richtiges da haben wir einen, der
nicht mit gefährlichem Halbwissen glänzen kann, sondern mit vollem Wissen.
Richtiges Kackende. Ja, machen wir es so.
Felix Großschartner, die Aussichten sind gut, auch wenn das Ende der Folge das nicht war. Die Aussichten sind besser, deswegen unbedingt wieder einschalten.
What's up? Der Radsport-Podcast. What's up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.